Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 19. Dezember und ich begrüße euch zu einer Ausgabe vom Backstage Classical Podcast, die ich schon lange geplant habe. Mein Gast heute wird sein Thilo, Pöhlert. Er schreibt hin und wieder auch für Backstage Classical. Vor allen Dingen aber ist er ein großartiger Autor, unter anderem auch von Büchern. Sein letztes Buch heißt Black Romeo, mein Weg in der weißen Welt des Balletts, und es ist die Autobiografie des Tänzers Osiel Guneo. Er ist einer der ganz wenigen schwarzen Principal Dancer in den großen Ballettkompanien, war der erste Black Romeo an der Pariser Oper, und für seine Interpretation des Sklaven Spartakus, ja, da wurde er in Deutschland zum Tänzer des Jahres gewählt. Doch Zeit seines Lebens und auch auf seinem Karriereweg hat er immer wieder Rassismus erfahren und Ausgrenzung. Osiel Guneos Autobiografie ist so etwas wie das Zeugnis einer eindrucksvollen Selbstermächtigung jenseits aller Klischees von Schwarz und Weiß, so steht es auf dem Buchrücken. Und ich habe dieses Buch gelesen und finde es deshalb wichtig, weil hier ganz neu und ganz offen und auch mit ganz unterschiedlichen Perspektiven auf die Frage von Schwarzen in der Kulturszene geblickt wird. Es wird hier nicht lamentiert und kein Stereotyp bedient, sondern es wird aus der Autobiografie, aus den Wurzeln in Kuba heraus, der Weg nach Europa erzählt und hier dann auch, wie rassistische Demütigungen zum Alltag, unter anderem natürlich im Ballettgeschäft, gehören. Das erste Kapitel von Black Romeo könnt ihr lesen auf backstageclassical.com, den Rest dann im Buch, das bei CH Beck erschienen ist und, ich gucke gerade mal, 28 Euro kostet und ich habe es in der Hand, 244 spannende Seiten hat. Aber jetzt möchte ich mich erst einmal mit dem Co-Autoren unterhalten, mit Thilo, Pöhlert. Einen wunderschönen guten Morgen dir.
Ja, guten Morgen.
Erzähl uns doch erstmal, wie habt ihr beiden euch kennengelernt und wie ist es zu diesem Buchprojekt gekommen?
Zu diesem Buchprojekt ist es gekommen, weil ich in München gesehen habe, dass ein Spartakus ganz groß gefeiert wird. Mhm. Und das war Osiel Guneo. Mhm. Der ist da in München, das hat dann sogar, da gibt es dann auch in der Süddeutschen Zeitung eine große Ballettkritik, und das hat eben so wunderbar gepasst, ein Afro-Kubaner in der Rolle eines, in Anführungszeichen, Sklaven, Gladiators, Befreiungskampf. Mhm. Und ich kannte auch die Pressesprecherin der Oper, und die gesagt hat, du musst dir den auch mal persönlicher angucken. Mhm. So. Und das habe ich dann, ich habe nach einer Vorstellung, sind wir dann also Backstage zusammengesessen, und dann hat er mir von seiner eigenen Familie erzählt, die großmütterlicherseits selbst noch versklavt wurde.
Mhm. Wir müssen sagen, er kommt aus Kuba, ne?
Also, er kommt aus Matanzas, einer Sklavenhochburg des 19. und 20. Jahrhunderts. Da gab es einen riesigen Marktplatz. Da wurden die Schwarzafrikaner versklavt.
So. Auch das vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Sein Nachname ist eigentlich ein Sklavenname, ne?
Genau, der hat den der Sklavenhalter seiner Großeltern gegeben. Ja. Und wir haben uns dann kennengelernt, und dann dachte ich mir, ist doch irre, oder? Er selbst kommt aus einer Sklavenhochburg. Seine Großmutter ist auf einem auf Feldern groß geworden, auf Baumwollfeldern. Der Vater, der Großvater auch. Und in München wird er als Sklave gefeiert. Da war für mich, du weißt, wie das ist, ne? Geschichten, das ist sozusagen, da habe ich gedacht, da schließt sich irgendwie ein Kreis. Das ist, die Geschichte ist so groß, die muss man eigentlich von Anfang an erzählen. Die muss man auch biografisch erzählen. Mhm. Und wir haben dann erst ein Gespräch gemacht, ein Magazingespräch, ganz normal Journalismus eben. Und dann war klar, das ist eigentlich viel mehr. Und über die Jahre haben wir dann, oder ich glaube 2 Jahre danach, habe ich dann ihm den Vorschlag gemacht, wollen wir nicht mal dein Leben aufschreiben? Mhm. Weil ich das total spannend fand. Und das haben wir dann getan. Und da geht es natürlich dann auch viel um eben um so Themen wie Rassismus oder kulturelle Aneignung oder wie ist das eigentlich als schwarzer Mann in so einer weißen Welt wie dem Ballett? Also da gibt es ja viele Dynamiken, in die man eintauchen kann, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat.
Wir gehen gleich nochmal das Leben durch, aber lass uns mal ganz kurz nochmal genau bei diesem Punkt bleiben. Denn er hat ja lange auch überhaupt das gar nicht zum Thema machen wollen oder auch nicht gemacht, obwohl das natürlich im Feuilleton immer ein Thema ist, sondern es fing erst an so mit einem Interview, glaube ich, zur Zeit von Black Lives Matter. Da ist er das erste Mal in die Öffentlichkeit mit diesem Thema getreten und dann hat sich relativ schnell gezeigt, es ist in der klassischen Kultur, gerade im Ballett auch, aber eben auch in der Oper, es ist durchaus immer noch ein Thema, oder? Es ist etwas, worüber man reden muss, was man auch nicht verschweigen sollte.
Mir ist aufgefallen, dass er dann so offen darüber redet, dass mir das dann selbst auch als Journalist natürlich dann aufgefallen ist, wow, also der nennt ja Ross und Reiter und genau, das ist auch im Buch nachzulesen, er nennt eben 2, 3 ganz konkrete Vorfälle, die dann auch namentlich benannt werden, welche Gesellschaft, welcher Trust dann wie in behindert hat oder behandelt hat.
Gib uns mal ein Beispiel, damit wir das zweite dann noch lesen können. Aber eins kannst du uns ja schon mal spoilern.
Also zum Beispiel, das war in Oslo. Es gibt Proben für Manon. Er ist für eine Rolle vorgesehen. Er ist... es gibt vier quasi... Pas de deux Paare. Mhm. Er ist der einzige Principal, also der einzige Solist. Die ersten drei werden immer wieder quasi dürfen ihre Passagen vorführen und tanzen. Der Choreograf ist dabei und gibt Anweisungen mit Korrekturen. Mhm. Und er und seine Partnerin dürfen gar nicht vortanzen, dürfen gar nicht zeigen, was sie können. Und er dachte am Anfang, okay, er dachte sich, na gut, ich bin der erste Solist hier, der Einzige. In Oslo ist es noch ein bisschen anders, da versucht man ganz sehr transparent zu sein und sagen, hör zu, jeder, der kann, der darf auch tanzen, unabhängig davon, ob er jetzt zum Corps de Ballet oder zum erste Solist ist. Mhm. Und er dachte sich, okay, wahrscheinlich bin ich eh so erste Wahl und muss jetzt nicht bei jeder Passage irgendwie zeigen, was ich kann, weil er vermutlich weiß, ich kann es eh oder so. Tatsächlich ging das 2 Wochen so und sie wurden permanent übergangen. Mhm. Und dann hat er zum Choreografen des Trusts gesagt, hör zu, ich bin hier der einzige schwarze Punkt in dem Raum. Ja. Weiße Ballettsäle sind ja weißer Schwimmboden, Glaswand,
weiße Schwimmboden,
gespiegelte, ja, genau. Ja. Und also siehst du mich nicht oder was ist das Problem? Ja. So. Und dann wurde halt so abgekanzelt, so nach dem Motto, er solle sich doch die Korrekturen angucken, das würde ihm ja weiterhelfen. Mhm. Und dann hat er einfach den Raum verlassen und es ist klar, es war von Anfang an Paar Nummer 1 und er als Paar Nummer 4, also nominell sozusagen in der Reihenfolge, wäre nie vorgesehen gewesen. Mhm. So. Oder ein anderes Beispiel. Wo er quasi, da hat er 2 Rollen einstudiert und es war klar, er wird eine der beiden Premierenrollen übernehmen und am Abend vor der oder nach der Generalprobe, nachdem die Lady Macmillan sich dann also bei der Generalprobe davon überzeugt hat, dass offensichtlich, ne, das wird ja so nicht genannt, aber offensichtlich sie jetzt nicht den Liebhaber als einen Afrokubaner sieht, dann wurde halt von der Premierenbesetzung gestrichen. So, jetzt läuft alles dann faktisch genauso ab, aber es wird natürlich nie genau erklärt und am Ende wird hintenrum gesagt, du weißt ja, woran es lag. Mhm. Ne? Und das benennt er eben in seinem Buch. Mhm. Er benennt auch in seiner Kindheit. Also es ist nicht so, dass das nur in Europa passiert, sondern auch in Kuba hat er natürlich als
Afro-Boy. Ich wollte gerade sagen, das ist, wenn ich das Buch lese, das ist ja wirklich die Schlussmoral ist, wie das alles kommen konnte. Aber ihr macht das ja wirklich, und das stelle ich mir auch als sehr intime Gespräche vor, die ihr gehabt habt, bis ihr dieses Buch da gemeinsam geschrieben habt, dass du wirklich Episoden aus seiner Kindheit, aus diesem Kuba, in dem das Sklavensein, ja, wie du gesagt hast, sozusagen noch verankert ist und wirklich Teil des Lebensgefühls. Ich glaube, es gibt seinen Großvater, der immer ein Denzel Washington-Zitat ihm mit auf den Weg gegeben hat. You should never let anyone put a foot on you. Du sollst niemals zulassen, dass dich jemand erniedrigt. Damit ist er eigentlich so losgezogen und du gehst mit ihm so in ganz viele, du öffnest so, finde ich, so Türen in Episoden des Alltags, die das konkrete, die konkrete Diskriminierung heute im Kunstbetrieb erst nochmal ganz anders erklären. Aus einer Perlenkette, wo man nachher sagt, ach so, ja klar, also wenn es im Kleinen sogar nicht hinhaut, wie soll es da im Großen hinhauen?
Also sein Großvater war ein stolzer schwarzer Mann, großes Baseballtalent. Heute spielen ganz viele Kubaner in der MLB in Amerika. Das wäre damals ja gar nicht denkbar gewesen. Man konnte ja sozusagen, wenn du dann also über den Kanal guckst du nach Miami und du hast da sozusagen das gelobte Land vor der Nase. Mhm. Also die Erfahrungen, die er selbst wollte ja gar nicht zum Ballett. Das hat ja alles seine Mutter gemacht. Sein Vater hat gesagt, bist du narrisch in Strumpfhosen? In Strumpfhosen, ja. Jungs in Strumpfhosen, das will ich nicht. Ja. Ne? Die Mutter hat sich durchgesetzt. Er hat auch gedacht, okay, was ich will eigentlich, der hat Karate gemacht. Er hat Martial Arts viel. Und hat das dann erst für sich entdeckt, weil es ihm auch gar keine Vorbilder gab. Ein Video von Carlos Acosta hat ihm das erste Mal gezeigt, oh, auch schwarze Männer können Ballett tanzen. Mhm. Und es sieht dann nicht irgendwie komisch aus, sondern das ist total viril, das ist total männlich, das ist großartig. Mhm. Ne? Und auch die Begegnungen selbst, er war ja auch in seiner Ballettklasse einer von drei schwarzen Jungs, die sich natürlich permanent anhören durften, dass sie anders wären. Mhm. Ne? Also diese ganzen Vorbehalte, diese ganzen Ressentiments, die gibt's halt auch in Kuba selbst. Mhm. Ne? Und aber gleichzeitig ist die Erwartungshaltung, dass natürlich Prinz Siegfried im Schwanensee helle Haut haben muss. Mhm. Also selbst im globalen Süden, also selbst im sozialistischen Kuba. Ja, also das ist eine ganz wirre, und das aufzudröseln und sich da sozusagen da durchzusetzen, das fand ich total spannend, weil es ganz viele Dynamiken hat, mit denen wir heute sozusagen, du sagst ja zu Recht, den Kunstbetrieb nochmal neu durchleuchten. Mhm. Und da hast du natürlich sozusagen aus einem anderen Kulturkreis heraus, in einem ganz engen Segment wie dem Ballett, wie dem klassischen Ballett, das kannst du da natürlich die Lupe reinhalten. Klar. Und ganz viel Erkenntnis gewinnen. Mhm.
Wenn man so ein Buch gemeinsam mit jemandem schreibt, trifft man sich ja, redet. Und ich finde bei solchen Projekten, ich mache das ja auch hin und wieder, immer spannend, wie man in den Gesprächen dann tatsächlich gemeinsam im Dialog erst so Aspekte findet, die man für sich vielleicht noch gar nicht so verortet hat. Sowohl bei dir wahrscheinlich als auch bei ihm. Also gerade wenn man in die eigene Sozialisation geht. Man muss wissen, in Kuba ist Ballett eine große Sache. Und Osiel ist in Kuba jetzt, glaube ich, auch wirklich ein Star, ja. Welche Selbstreflexion hast du da so wahrgenommen? Was hat sich bei dir im Blick verändert durch das Buch, durch die Gespräche auch?
Also mir ist aufgefallen, dass ich natürlich plötzlich unglaublich glücklich war, einen deutschen Pass haben zu dürfen, zum Beispiel. Mhm. Ne? Mhm. Weil wenn er erzählt, dass er mit dem kubanischen Pass nirgendwo hinreisen konnte, außer in die sozialistischen Länder oder nach Russland. Und ansonsten ist er nirgends reingekommen. Oder er erzählt, als er in München dann war dann das erste Mal Europäische Union und er ein Arbeitserlaubnis hatte und er plötzlich überall hinreisen durfte. Und da wurde er nach Positano, hat einen Preis bekommen und er musste plötzlich kein Visum mehr für Italien beantragen. Das war für ihn eine völlig neue Erkenntnis. Mhm. Ne? Die für uns natürlich lächerlich ist, weil wir ja so aufgewachsen sind und weil wir die freie Welt schnuppern dürfen. Mhm. So. Aber es ist eben nicht die Selbstverständlichkeit. Mhm. Oder ich sage noch ein anderes Beispiel. In der Zeit, also wir haben relativ lange gebraucht, das liegt auch am Terminkalender eines Ballerinos. Wir haben also 2-3 Jahre miteinander in der Entstehung miteinander verbracht. Und am Anfang war sozusagen, er war ja der erste schwarze Romeo an der altehrwürdigen Pariser Oper. Mhm. Und dann war dieses Schwarze war so ein großes Thema. Ne? Mhm. Und er hat aber relativ schnell festgestellt, Wenn ich immer nur sage, ich bin der erste schwarze Romeo, dann sehen die Leute nur meine Hautfarbe. Dann wird nur die Typologie quasi fokussiert. Ja? Aber darum geht es mir ja am Ende gar nicht mehr. Mhm. Sondern ich will ja nicht als schwarzer Tänzer wahrgenommen werden, sondern als Tänzer, als guter Tänzer.
Ja, genau.
Ja? Und also das heißt, er muss viele Schritte, die für uns selbstverständlich sind oder die der Axel Brüggemann nie beantworten muss, er halt weiß es und ich, der Thilo Kummer-Pöllert auch nicht, muss er sozusagen erstmal durchleben. Dann muss er sie analysieren und dann muss er sie wieder gehen lassen.
Das ist ja der Widerspruch, den ich am Anfang auch klar machen wollte. Ne? Also auf der einen Seite will man nicht drüber reden, weil man verdammte Hacke als Selbstverständlichkeit wahrgenommen werden will. Dann merkt man aber, man muss drüber reden, um Missstände zu benennen. Und dann wiederum will man wieder wegkommen von diesem Reden, weil dann will man ja wieder als Künstlerpersönlichkeit wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist ja auch so ein Eiertanz. Also ich glaube, es gibt ein Interview mit ihm in der Süddeutschen Zeitung, wo er auch sagt, er wollte gar nicht das Buch Black Romeo nennen, sondern irgendwie My Life, My Way oder irgendwie sowas. Und das ist ja wahrscheinlich die dauernde Frage, wie viel thematisiere ich, wie viel schwärzer werde ich, wenn ich dauernd über Schwarz rede, ja, oder lasse ich sein? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt für alle Menschen, die da betroffen sind.
Das ist total, das ist total dialektisch, ne? Und ich weiß, dass er das Buch so nicht nennen wollte. Tatsächlich trägt die Überschrift, eine Kapitelüberschrift im Buch auch Black Roman und es ist Black durchgestrichen. Ja. Ne? Um zu sagen, darum geht es am Ende gar nicht mehr. Jetzt kann man sagen, okay, man muss, auch ein Verlag hat ein Recht, das Buch einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen. Da will ich mich überhaupt nicht darüber aufregen. Aber das ist letztendlich genau die Diskussion. Die kann man besser nicht auf den Punkt bringen. Du musst es am Ende wieder loslassen, und er hat, und das ist sozusagen, und das ist nochmal eine andere Erkenntnis, er ist heute nicht der Vertreter einer woken Identitätsdebatte, sondern er konterkariert die wieder, er bricht die wieder auf. Mhm. Ja? Also wir hatten kürzlich in Stuttgart eine große Veranstaltung vor 700 Leuten, die sich da hatten, so eine Lesung und ein bisschen Tanz, und dann erzählt er, dass heute, also vor 10 Jahren war das völlig anders, ne? Ja. Also wie schafft man es, diversen Tänzern, schwarzen, asiatischen, wie auch immer, Tänzern Sichtbarkeit als erste Solisten, Solistinnen in den großen Kompanien zu verschaffen. Vor 10 Jahren ein Riesenthema. Ja. Ne? Heute wird sozusagen der Diverse herausgepickt und manchmal auch der es vielleicht auch gar nicht verdient hat oder der vielleicht auch gar nicht gut genug ist. Einfach weil der Zeitgeist heute so ist. So.
Und das lernen wir natürlich halt an sowas heute, auch. Ne? Also das ist bei Emanzipationsgeschichten, bei diversen Geschichten, bei das Pendel muss wahrscheinlich immer, es ist historisch ja immer so, es überschlägt in eine Richtung, dann schlägt es wieder zurück und irgendwann, wenn wir Glück haben, pendelt sich's mal ein. Ja? Und wir beobachten in diesem Buch, finde ich, schon ganz gut die Irritation, die durch diese Pendel entsteht. Ja? Also wie du schon sagst, diese Dialektik im Buch durchgestrichen, auf dem Cover nicht durchgestrichen, das sagt ja viel aus, ne? Über auch unsere eigene Schizophrenie mit dem ganzen Thema umzugehen. Ja,
ja. Und da macht er sich natürlich dann auch nicht nur Freunde, weil er plötzlich nicht als Galionsfigur dann hergenommen werden kann, sondern weil er sozusagen auch eine ganz eigene Meinung sagt. Ne? Also kulturelle Aneignung heißt bei ihm kunstvolle Aneignung und ist was Positives. Er sagt, also wir spielen. Ne? Und Rassismus ist sozusagen eine Haltung. Mhm. Ne? Mhm. Aber wenn ich unvoreingenommen an die Rollen rangehe, dann muss ich doch sagen, okay, wer ist denn der Beste, der das tanzen kann in dem Fall? Mhm. Ne? Da macht er sich insofern natürlich nicht nur Freunde, und er diskutiert das im Buch, und das hat man ja auch in den Kritiken gesehen. Wir haben tolle Kritiken gehabt, und manche wollten halt in ihrer ideologischen Einfalt einfach nur das lesen, was sie lesen wollten. Und dann wird leider die Debattenkultur, die dir ja wichtig ist, wie ich weiß, so zensiert und so klein gehalten, dass es dem Thema nicht gerecht wird. Das ist schade.
Das ist auch interessant, dass wir jetzt fast ein Jahr nach Erscheinen darüber reden und einfach auch mal sehen, was dann auch so eine Rezeption mit so einem Buch tatsächlich passiert. Wie ist denn euer Ausblick, wenn ihr jetzt drüber redet? Du hast eben schon gesagt, es gibt Veranstaltungen, da hat sich die Stimmung eigentlich so ein bisschen gewendet und der Woke-Diskurs kippt wieder in einen Anti-Woken-Diskurs und so weiter und so fort. Wie ist denn eure Perspektive? Du sagst schon, ja, jetzt sind diese Menschen mit anderen Herkünften sichtbar. Ist das jetzt, können wir einen Haken hintermachen? Müssen wir es weiter thematisieren? Sollen wir es akzeptieren und tabuisieren? Was sollen wir denn jetzt machen?
Er macht ja jetzt quasi, er versucht immer, so, sein Standardsatz ist Qualität über sozusagen Verfügbarkeit. Mhm. Ne?
Ja, also aber die Qualität halt hatte er in Oslo auch, als er nicht gesehen wurde. Ja, also das ist sozusagen.
Genau, aber. Ne,
das hilft dir ja nichts, wenn die anderen deine Qualität ignorieren aufgrund deiner
Hautfarbe. Ich glaube, dadurch, dass das diskutiert wurde, wird man heute die Tänzer, er sagt auch in dem Buch, er hat sich immer gewundert, wo sind denn diese ganzen kubanischen Tänzerinnen und Tänzer, die er erkennt, deren Qualität er kennt, aber wo tanzen die denn? Wo sehe ich die denn in den Kompanien? Und ich glaube, da sind wir drüber hinweg. Also die wirst du heute, diese Ausbildung in Kuba, die ist so gut, nicht nur in Kuba, aber das ist sozusagen der Fall des Buches, die ist so gut, die wirst du sehen in Zukunft. Ne? Und die wirst du nicht einfach mehr wegschieben können. So, das ist klar. Ne? Und das ist diese Qualitätsfrage, die ihm wichtig ist. Tatsächlich ist, merke ich ja jetzt, wenn du jetzt nach dem Ausblick fragst, es gibt ganz viele Produktionsgesellschaften, die am liebsten Kinofilm machen wollen, die eine lange Doku machen wollen. Ja. Momentan macht er was für Arte. Ja. Also das, was mich am Anfang interessiert hat und das, was die Leser spannend finden, das finden natürlich viele spannend. Mhm. Ne? Also jenseits dieser Identitätsdebatte, genau. Und dass sich da einer sozusagen nicht so ganz einfach in die Schubladen einsortieren lässt, sondern sozusagen, obwohl Betroffener von Rassismus heute sagt, ja, aber wie muss denn Kunst sein? Wie muss denn wenn ich sozusagen alles wegnehme, was irgendwie störend ist, dann fehlt ja der Widerspruch, dann fehlt ja das Profilierte, dann ist es ja keine Kunst mehr. So, aber welches Kunstverständnis wollen wir denn haben? Und ich glaube, für diese Frage ist er ein sehr, sehr guter Protagonist.
Und wenn ich das aus meiner Sicht nochmal sagen kann, was mich eigentlich begeistert hat beim Lesen dieses Buches, ist, dass es eben kein Leidensbuch ist oder kein Buch der Anklage nur, sondern es ist tatsächlich das auch, ja, aber es ist ein sehr persönliches Buch, in dem eigentlich auch solche Geschichten, man könnte auch Schicksale sagen, nicht monokausal erzählt werden, sondern es hat ganz viel mit Herkunft zu tun, es hat schon mit älteren Generationen zu tun, es hat was mit der eigenen Familie zu tun, es hat was mit einzelnen Menschen zu tun, die man trifft, die einen fördern oder die einen eben ignorieren. Es hat, also ich finde, das schafft ihr so schön in diesen einzelnen Kapiteln, packt ihr so Mosaike des Menschseins zusammen, aus dem am Ende ein Statement entsteht, und dieses Statement ist überhaupt nicht lamentierend oder anschuldigend oder Selbstmitleid, sondern dieses Buch ist eigentlich ein Buch von Lebensstationen, und man merkt eben auch, dass es weitergehen kann. Und deshalb finde ich, das ist spannend für mich zu lesen, dass da ein Mensch vorgestellt wird und eben nicht der Schwarze und eben nicht der Balletttänzer aus Kuba, sondern alle Einzelheiten, die einen Menschen so ausmacht. Ich glaube, das ist vielleicht.
Das ist sicher seinem Naturell geschuldet. Der ist kein lamoyanter Typ. Ne?
Genau.
Also er sagt mal, das ist passiert, aber da hängt er sich jetzt nicht jahrelang drüber auf, genau, sondern er geht voran und er will ja sozusagen, er will sich ja auch als Tänzer entwickeln. Ne? Und da ist er noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Und das fand ich eigentlich immer interessant, dass er ja Figuren nimmt, die zum Teil auch hochkritisch sind. Ich sage jetzt mal Alicia Alonso, Igor Zelensky, der ehemalige Direktor hier in München beim Bayerischen Staatsballett, oder Liam Scarlett. Mhm. Also Leute, die sozusagen oberflächlich betrachtet, wenn ich nur die Schlagzeilen kenne, durchaus kritische Persönlichkeiten sind, und man kennt die Geschichten, also die Nähe von Zelensky zu Putin beispielsweise. Und trotzdem ist er so ehrlich genug, um zu sagen, ja, aber das ist der Direktor, der mich am meisten gefördert hat, von dem ich am meisten halte. Ja? Und jetzt können wir darüber diskutieren,
die
Nähe zu Putin, die Nähe zu seiner Tochter, ist das dann der entscheidende Grund, jemanden aus seinem Job zu werfen oder nicht? Das können wir ja gerne diskutieren, aber verlangt doch bitte nicht von mir zu sagen, nee, der Zelensky ist es nicht. Mhm. Ne?
Also das finde ich auch wichtig, genau. Und ich glaube, das macht das Buch auch klar. Das, dafür steht ja sowohl dein Journalismus und ich glaube auch mein Journalismus. Es geht ja gar nicht darum, immer zu werten. Natürlich haben wir auch eine Meinung, aber es geht darum, überhaupt die Debatte zuzulassen, ja, und Foren für Debatte zu finden. Und das passiert in diesem Buch und das passiert durch ihn, ja. Und dass man da Positionen, ohne unterschiedliche Positionen wird es ja auch keine Diskussion geben. Also von daher.
Genau, also insofern ist das zwar eine Autobiografie, aber es ist eben auch ein Debattenbuch. Also man kann sich quasi fast kapitelweise so ein paar Stichworte rausschreiben und dann könnte man darüber diskutieren. Und ich habe nichts dagegen, wenn die Leute dann sagen, jetzt nimm dir zum Beispiel Liam Scarlett, dem Missbrauchsvorwürfe getroffen hatten, der sich dann das Leben genommen hat. Das kann man alles wunderbar diskutieren. Aber bitte in Gänze diskutieren und nicht das eine herausgreifen. Es ist eben mitnichten so, dass er Partei ergreift für den Menschen Liam Scarlett, der möglicherweise sich an jungen Eleven vergangen hat. Sondern es geht um ein Stück weit was Größeres. Ne? Und diese Debatten sollten wir nicht zu eng beschneiden, sondern man sollte die zulassen. Und da tut sich natürlich, das wie du sagst ja, der Zeitgeist ändert sich ja auch wieder, aber da tut man sich zum Teil echt schwer, so Debatten mal in Gänze zu führen.
Klar. Also ist ja was man auch als Woker-Mensch gelernt hat, ja, dass man vielleicht doch Dialoge braucht und dass vielleicht sozusagen die eigene Ideologie nicht die Wahrheit ist, sondern dass die Diskussion darum auch sich selbst befruchtet, ja. Das ist ganz klar. Ja.
Und am Ende, und das ist sozusagen, das muss ich natürlich auch sagen, wir wollten natürlich ein spannendes Leben spannend aufschreiben, so, und wir wollten jetzt kein Fachbuch für eine Fachöffentlichkeit Ballett machen.
Ne? Nein, das ist euch gelungen.
Also das und wir wollen, dass Menschen, die vielleicht noch nie im Ballett waren, und ich glaube, das ist ein Buch, das sich jeder durchlesen kann, der noch nie im Ballett war.
Ja, absolut.
Sondern der, absolut. So, und der danach vielleicht sagt, jetzt gehe ich da mal hin. Und tatsächlich hatten wir bei den Lesungen genau solche Effekte, dass Menschen auf uns zugekommen sind, die gesagt haben, ich muss jetzt unbedingt ins Ballett.
Ja. Aber und Leute, die waren da noch nie. Ne? Bevor ihr jetzt ins Ballett geht, auf unserer Seite könnt ihr mal das erste Kapitel lesen und dann könnt ihr weiterlesen. Bei C.H. Beck erschienen, Black Romeo. Thilo, du hast es gemeinsam mit ihm geschrieben. Spannend ist es auf jeden Fall. Also guckt einfach rein. Wir verlinken euch alles auch in den Shownotes nochmal. Und dir erstmal vielen Dank für unsere kleine Debatte hier. Und ich hoffe, dass sie dann öffentlich auch weitergeht. Vielen herzlichen Dank und schönen Tag dir.
Axel, danke für die Einladung.
Ja, Thilo Pöhlert war das, der Journalist und Autor über sein Buch Black Romeo, mein Weg in der weißen Welt des Balletts von Osiel Guneo. Und das erste Kapitel könnt ihr lesen bei uns bei Backstage Classical. Das Buch ist bei C.H. Beck erschienen. Ich denke, ihr habt einiges zum Debattieren und Diskutieren. Wir sehen, die Dinge sind alle in Bewegung, die Pendel schlagen mal aus, mal um und pendeln sich dann vielleicht auch wieder ein. Vielleicht ist das der Zustand, den wir gerade beobachten. Ich wünsche euch einen anregenden, einen wunderschönen Tag und denkt dran, ihr könnt den Podcast natürlich auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif, macht's gut, baba.